Es war ein Verhandlungsmarathon. Die EU-Staats- und Regierungschefs haben sich am Wochenende auf ein massives Hilfspaket für die Ukraine geeinigt. 90 Milliarden Euro als zinslose Darlehen für die kommenden 2 Jahre. Ein ursprünglicher Plan hatte vorgesehen, direkt auf eingefrorenes russisches Staatsvermögen zuzugreifen. Das war auch die Variante, die der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz favorisiert hatte. Sie scheiterte am massiven Widerstand mehrerer Länder und stattdessen macht die EU nun im großen Stil gemeinsame Schulden am Kapitalmarkt. Wer für diese letztlich wirklich aufkommt, darüber sind sich längst nicht alle Beobachter einig. Wir sprechen über das Verhandlungsergebnis mit Hans Neuhoff, EU-Parlamentarier der AfD. Guten Tag, Herr Neuhoff.
Hallo Herr Milius, ich grüße Sie.
Herr Neuhoff, zunächst ganz grundsätzlich, wie sieht Ihr Urteil aus zu der Entscheidung über diesen Megakredit?
Naja, ich würde gar nicht von einem Kredit sprechen, Herr Milius. Es handelt sich de facto um einen Transfer an die Ukraine, denn ein Kredit ist ja eigentlich eine Geldleihgabe, die man irgendwann zurückbekommt. Und hier ist klar, dass das Geld nicht zurückkommen wird. Denn die Ukraine wird nicht imstande sein, das Geld zurückzuzahlen und Russland wird seinerseits nicht zahlen wollen und zwingen können wird man Russland auch nicht. Insofern handelt es sich hier im Ergebnis, und das ist wirklich erstmalig und einmalig so in der Geschichte der Europäischen Union, dass ein Transfer in einen Nicht-Mitgliedsstaat in diesem Umfang erfolgt.
Das heißt, das Geld ist eigentlich eher Geschenk als Kredit. Was bedeuten denn diese gemeinschaftlichen EU-Schulden nun ganz konkret eben für die Europäische Union und für ihre Mitgliedsländer?
Wie das Ganze technisch abgewickelt werden soll, ist meines Wissens noch gar nicht vereinbart. Es soll eine Schuldenaufnahme erfolgen, die besichert wird aus dem Haushalt der Europäischen Union. Das klingt auf den ersten Blick so, als ob die Haushalte der Mitgliedstaaten davon nicht betroffen wären. Aber das ist natürlich ein Etikettenschwindel, denn der EU-Haushalt wird ja von den Mitgliedstaaten erbracht. Das heißt, es sind am Ende die Mitgliedstaaten, die für den Kredit, den die Ukraine nicht zurückzahlen kann, gerade stehen müssen. Es sind die Steuerzahler, die dafür gerade stehen müssen. Und das betrifft insbesondere Deutschland, denn Deutschland kommt ja allein für ein Viertel, für 25% des EU-Haushaltes auf. Und das betrifft bei dem vorliegenden Vorgang ja nicht nur diesen Betrag von 90 Milliarden Euro, sondern auch die bis auf Weiteres anfallenden jährlichen Zinsen auf diesen Betrag. Also das Ganze ist für die Europäische Union praktisch ein weiterer Schritt in eine Verschuldung. Wir haben ja eine solche Ausnahmesituation schon nach Corona gehabt, mit dem Next Generation EU Deal, der ja ein noch sehr viel größeres Finanzvolumen hat, der aber als einmaliger Ausnahmezustand dargestellt wurde. Jetzt haben wir einen neuerlichen solchen Fall und damit ist der Schritt in die Transfer- und Schuldenunion vollzogen, wobei er in diesem Fall sogar einen Staat eben umfasst, der gar nicht zur EU gehört.
Das heißt, diese Kredite sind formal über den EU-Haushalt gedeckt, aber am Ende sind es, ich sage mal, Dieter und Siglinde Schmidt in Osnabrück, die für diesen Kredit bürgen. Verstehe ich Sie richtig?
Richtig.
Sie sprechen ja von einem sehr starken Druck, auch den eine große Volkswirtschaft ausgeübt habe, damit es zu diesem 90 Milliarden Kredit kommt. Diese Volkswirtschaft hat mit dem Verkauf ihrer Euro-Bestände gedroht. Können Sie dazu etwas Konkreteres sagen?
Also der Druck, der ausgeübt worden ist auf die Union und speziell auf Belgien, hat eine ganze Reihe von Komponenten umfasst. Es war ein umfassendes Bedrohungsszenario, das im Schwerpunkt von Russland, aber auch mit Unterstützung anderer Staaten aufgebaut worden ist. Und es ist vielleicht sinnvoll, sich zunächst vor Augen zu halten, dass ja Merz und auch von der Leyen ihr gesamtes politisches Gewicht eigentlich hier in die Waagschale geworfen haben, dass auf die eingefrorenen russischen Vermögenswerte, die ja in Belgien liegen, zugegriffen wird. Und dass sie das nicht geschafft haben, ist ein klarer Hinweis darauf, dass dieser Druck immens gewesen sein muss. So, worin bestand dieser Druck? Woraus, aus welchen Komponenten hat sich dieses Bedrohungsszenario zusammengesetzt? Es sind zum einen völker- und eigentumsrechtliche Aspekte, die von Russland geltend gemacht worden sind, also der Verstoß gegen die Staatenimmunität und den völkerrechtlichen Schutz staatlicher Reserven. Dafür könnte Russland Regressforderungen geltend machen und Gegenmaßnahmen ergreifen. Das sind zwar Dinge, die nicht unmittelbar wirksam würden, aber sehr wohl Folgen für den Finanzstandort Europa und speziell für den Finanzstandort Belgien hätten. Denn das Vertrauen nicht-europäischer Investoren, insbesondere Staaten, ihr Geld dann in der EU weiterhin anzulegen, das wäre nachhaltig beschädigt. Und ein sehr wichtiges Druckmittel ist in der Tat dann auch von einem weiteren Staat hier eingebracht worden, konkret von Saudi-Arabien. Saudi-Arabien hat insgesamt Deviseneinlagen von 460 Milliarden Dollar im Euroraum angelegt und hat schon im vorigen Jahr damit gedroht, diese Mittel abzuziehen, falls auf die russischen Vermögen, Staatsvermögen zugegriffen wird. Es hat Hinweise gegeben, dass die Chinesen einen ähnlichen Druck aufzubauen gedenken. Und das hätte ganz erhebliche Konsequenzen für die Stabilität des Euro, wenn also der Euro, der im Moment weltweit die zweite Reservewährung darstellt nach dem Dollar, wenn dort in erheblichem Umfang solche Devisenreserven abgestoßen würden von den großen Haltern, dann würde das einen Kursverfall des Euro einleiten. Es würde zur Folge haben, dass die internationalen Finanzströme in Turbulenzen geraten und der Finanzstandort Europa damit nachhaltig erschüttert würde. Das hätte dann wiederum Konsequenzen für die Zinspolitik. Die Zinsen würden steigen und die Schuldenaufnahme der Mitgliedstaaten dann zur Refinanzierung ihrer Haushalte würden noch einmal deutlich steigen. Das heißt, das Ganze wäre eine Schuldenspirale, in die man gerät. Und das hat ganz offenbar genügt, die Staats- und Regierungschefs, die sich da am vergangenen Donnerstag, Freitag versammelt hatten, davon abzuhalten, dieses immens hohe Risiko einzugehen und stattdessen den weniger riskanten, aber im Ende genauso fatalen Weg in einen Schuldentransfer zu beschreiten. Und das ist da, wo wir jetzt stehen.
Dann ging es also in den letzten Tagen nicht allein um eine Ukraine-Hilfe, sondern letztlich sogar um die Zukunft des Euros, oder ist das zu hoch gegriffen?
Das ist meines Erachtens nicht zu hoch gegriffen. Der Euro ist ja schon an verschiedenen anderen Stellen unter Druck und insbesondere sind die Haushalte der Mitgliedstaaten unter Druck, insbesondere in Frankreich. Wie Sie wissen, gelingt es in Frankreich bislang nicht, einen Haushalt für 2026 aufzustellen. Die Staatsverschuldung ist enorm hoch und da ist natürlich jede Drohung, dass die Schuldenspirale noch weiter steigt, die ist natürlich abschreckend und hat ja auch dazu geführt, dass Merz hier auch von Macron im Stich gelassen worden ist und insofern einer der bislang stärksten Unterstützer eigentlich der Linie von Merz ausgefallen ist und damit war die Sache gescheitert.
Ungarn, die Slowakei und Tschechien haben Sonderkonditionen ausgehandelt, um nicht für die Garantien zu haften. Drei Staaten haben sich also faktisch aus der finanziellen Verantwortung gezogen. Ist das der Anfang vom Ende einer gemeinsamen europäischen Außenpolitik?
Ja, das ist ein sehr wichtiger Punkt, den Sie ansprechen, Herr Milius. Der gesamte Vorgang weist auf Auflösungstendenzen in der Europäischen Union hin. Also es ist offenbar nicht möglich, obwohl die Kommissionspräsidentin, obwohl der deutsche Bundeskanzler und auch noch einige andere ihr gesamtes politisches Gewicht in dieses Unterfangen gelegt haben, es tatsächlich durchzubekommen. Insofern sehe ich hier in der Tat Auflösungstendenzen. Wenn man jetzt die gesamte weitere Entwicklung im Ukraine-Konflikt und im Ukraine-Krieg in den Blick nimmt, dann wird sich das ja noch weiter verstärken. Denn der Europäischen Union droht ja auch ein politisches Scheitern in dieser Hinsicht. Es ist im Moment nicht absehbar, dass die Ukraine diesen Krieg gewinnen könnte. Im Gegenteil, es sieht sehr viel mehr danach aus, dass Russland diesen Krieg gewinnt. Und damit wäre die Europäische Union im Grunde genommen maximal bestraft für einen schweren strategischen Fehler, nämlich den strategischen Fehler in der Obama-Zeit bereits, aber dann insbesondere in der Biden-Zeit im Kielwasser der USA gefahren zu sein und anstatt diesen Konflikt zu deeskalieren, ihn mit zu eskalieren und jetzt von den USA tendenziell im Stich gelassen, allein gelassen zu werden dabei und damit die Konsequenzen eben auch alleine tragen zu müssen. Das ist ein Desaster für die Europäische Union und ich sehe nicht, wie sich die Union davon erholen könnte.
Das Geld, diese 90 Milliarden Euro, sollen ja eben genutzt werden, um der Ukraine überhaupt das finanzielle Überleben zu sichern. Aber es soll eben auch ins Militär fließen. Und wenn ich Ihnen jetzt so zuhöre, dann sagen Sie, Geld, das Richtung ukrainische Armee fließt, das ist verlorenes Geld.
Es kann das militärische Geschehen noch eine Zeit lang weiter aufhalten, eine eindeutigere Tendenz zu nehmen. Das russische Vorrücken erfolgte im zurückliegenden Jahr nur sehr langsam, aber eben doch stetig. Die Ukraine kann diesen durchaus bemerkenswerten Widerstand eben nur leisten, weil sie die Unterstützung aus den USA und aus den europäischen Staaten bekommt. Ohne diese Unterstützung wäre sie schon längst zusammengebrochen. Und insofern handelt es sich bei der weiteren Unterstützung der Ukraine praktisch nur um die Verlängerung eines Schmerzensweges, dessen Ende aber unaufhaltsam scheint. Insofern sagen einige der qualifiziertesten internationalen Beobachter, und ich möchte hier an erster Stelle den US-Politologen John Mersheimer nennen, sie sagen, das Beste, was die Ukraine tun könnte, wäre jetzt auf einen Friedensvertrag gehen, auch unter Akzeptanz, schmerzhafter Akzeptanz einiger russischer Bedingungen. Die Zeit in militärischer Hinsicht spielt für Russland. Das heißt, je länger der Krieg dauert, desto schwerwiegender werden die Verluste der Ukraine an Menschenleben und an Territorium sein. Insofern verlängert dieser Transfer das Leiden der Ukraine noch, anstatt sie zur Annahme der russischen Bedingungen zu veranlassen, indem man ihr eben nicht dieses Überlebensgeld noch überweist und damit das Ganze einer Lösung zuführt. Damit könnte auch, Herr Milius, verhindert werden, dass die Oblast Odessa an Russland fällt. Wir haben im Moment im militärischen Geschehen deutliche Hinweise darauf, dass die Russen doch auf Odessa auch zugreifen wollen, um die Ukraine vom Schwarzen Meer abzuschneiden. Das wäre von höchster strategischer Bedeutung. Die Ukraine zeigt ja immer wieder, dass sie imstande ist, mit Unterwasserdrohnen selbst noch in russische Häfen an der Schwarzmeerküste vorzudringen und dort schwere Schäden anzurichten. Die Russen werden es nicht dulden, dass eine solche gewissermaßen Partisanenbedrohung dauerhaft besteht und werden deswegen versuchen, und darauf gibt es auch deutliche Hinweise inzwischen, auch die Oblast Odessa einzunehmen. Und das wäre für die Ukraine eine totale Katastrophe. Dann wäre es tatsächlich ein vom Schwarzmeer auch abgeschnittener, weitgehend zerstörter Rumpfstaat, der praktisch vollkommen am Tropf ausländischer Hilfe hängen würde.
Die Ukraine-Hilfe der EU. Im Gespräch war der AfD-Europaparlamentarier Hans Neuhoff. Besten Dank, Herr Neuhoff.
Sehr gerne, Herr Milius.